Montag, 16. Februar. Die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom. In Hamburg fand am Wochenende ein sogenannter fiktiver Prozess gegen Deutschland statt. Da ging es um ein AfD-Verbot. Und unter anderem ist dort unser Bild-Kolumnist Harald Martenstein als Zeuge aufgetreten. Und das ganze Internet ist voll davon, ist viral gegangen. Wenn man mal hier schaut, komm mal mit der Kamera her. Da sieht man hier bei X ist alles voll davon. Überall Harald Martenstein. Und jetzt ist er uns zugeschaltet. Hallo, Herr Martenstein.
Hallo.
Herr Martenstein, haben Sie damit gerechnet, dass Sie so ein Aufsehen erregen? Ich meine, Sie erregen immer Aufsehen, aber in dieser Form.
Ja, das war für mich eine Neuigkeit. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich war erst mal ein bisschen erschrocken. Aber jetzt habe ich mich damit abgefunden.
Haben Sie denn auch mal reingelesen in die ganzen Kommentare?
Ja, selbstverständlich.
Was ist so Ihr Eindruck?
Ich glaube, manche Leute verwechseln ein Engagement gegen das Verbot der AfD mit einer Liebeserklärung. Also eine Liebeserklärung wollte ich nicht abgeben. Ich bin aber der Ansicht, dass man eine Partei dieser Größenordnung nicht einfach so verbieten kann, solange man keine wirklich handfesten Belege dafür beibringen kann, dass sie einen Umsturz plant oder gewalttätig werden möchte. Also ich habe gesagt, einzelne Äußerungen im Bullshit-Bereich und im rechtsextremen Bereich von dem einen oder anderen Mitglied reichen dazu nicht aus.
Ja, Sie haben auch gesagt, mit der Begründung, man verteidige die Demokratie, kann man die Demokratie auch abschaffen.
Demokratie bedeutet, dass man auch Ansichten und Äußerungen aushalten muss, die einem überhaupt nicht gefallen. Das ist Demokratie.
Ich wische den mal kurz zur Seite und gehe noch mal rein in so ein paar Äußerungen hier. Also Instagram ist auch voll davon. Unter anderem haben Sie natürlich jetzt auch Applaus, und das wussten Sie sicherlich, Applaus von, manche würden sagen, von der falschen Seite bekommen. Aber natürlich konnten Sie einkalkulieren, dass die AfD begeistert sein würde. Beatrix von Storch zum Beispiel schreibt, diese kurze Rede ansehen. Fast 1 Million haben mir gerade die Verlogenheit von Luxus-Diesel-Limousinen Reichineck gesehen. Aber diese Rede hat 84 Millionen Reichweite verdient. Jeder muss sie hören. Brandrede von Harald Martenstein gegen das AfD-Verbot. Jeder muss sie hören. Bitte teilen. Stört Sie das, dass Sie da jetzt von der AfD Beifall bekommen?
Sie haben recht mit der Aussage, dass das absehbar war. Und das ändert an meiner Ansicht selbstverständlich nichts. Dass eine Partei sich darüber freut, dass jemand gegen ihr Verbot ist, ist ja nachvollziehbar.
Ich gehe noch mal rein hier in so ein paar Äußerungen. Da sehen wir hier unter anderem, schreibt der Spiegel, das Unterkomplexe triumphierte auch in der Rede von Harald Martenstein, vorgetragen mit pathetischem Tremolo und heiligem Furor. Können Sie das nachvollziehen?
Naja, bei so einer Rede sollte man schön langsam sprechen, damit man gut verstanden wird. Das habe ich getan.
Also, die AfD ist begeistert, und dann sehen wir hier auch nochmal, Bildkommunist Harald Martenstein sprach das Schlusswort. Martenstein, der früher dem linken Spektrum angehört hat. Was sagen Sie das? Ich meine, Sie hatten auch mal längere Haare.
Ja, ich habe mich überreden lassen.
Ja. Na, ist das eine Frage von links und rechts? Das ist ja auch etwas, wo Sie sich mit in Ihrer Rede damit beschäftigt haben.
Ich halte es nicht für eine Frage von links und rechts. Ich halte es für eine Frage der Demokratie. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Schauen wir denn zu sehr nach rechts und nicht nach links, wenn wir auf die Gefahren für die Demokratie achten?
Ich glaube, dass es totalitäre Bestrebungen der verschiedensten Art gibt. Es gibt sie von islamistischer Seite, von linksextremer Seite, von rechtsextremer Seite. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, den Islam mit dem Islamismus zu verwechseln und Rechte mit Rechtsextremen zu verwechseln. Es ist vollkommen legitim, rechts zu sein, so wie es legitim ist, links zu sein.
Sie haben ja auch ein paar Beispiele angeführt, Thatcher, Reagan und so weiter. Und dann haben Sie auch gesagt, fand ich ganz interessant auch noch, die AfD-Wähler wollen keinen Hitler, eher einen Helmut Schmidt. Ja, weiß ich nicht, was Helmut Schmidt dazu gesagt hätte. Was glauben Sie? Na,
Herr Kausch, wenn Sie sich Äußerungen von Helmut Schmidt zur Migration anschauen im Netz, dann werden Sie sich wundern, wie nah das an manchem ist, was heute von der AfD kommt.
Was halten Sie für...
Und ich habe übrigens auch, wenn ich das noch sagen darf, ich habe auch ein paar Zitate von Franz Josef Strauß gebracht, die wunderbar in den Verbotsforderungskatalog bezogen auf die AfD passen würden.
Ja, ich glaube auch,
wenn... Aber Willy Brandt hat im Kabinett neben Franz Josef Strauß gesessen, was mir ein tauglicher Beleg dafür zu sein scheint, dass Strauß vielleicht doch kein Nazi gewesen ist.
Ja. Ja gut, da gab es dann also keine Brandmauer sozusagen, wenn wir Strauß auch mal in diese Ecke stellen. Kommen wir zu der heutigen Frage. Brandmauer, ist das der richtige Weg?
Ich glaube, es wäre nicht vernünftig, mit der AfD irgendeine Art von Koalition einzugehen. Aber wenn etwas richtig ist, dann wird es nicht dadurch plötzlich falsch, dass die Falschen zustimmen. Also richtige, vernünftige durchzusetzen, sollte man nicht von der Abstimmung mit oder ohne die AfD abhängig machen.
Das war ja ein fiktiver Prozess, aber alles, was Sie gesagt haben, können wir für bare Münze nehmen, oder?
Ja, vielleicht bin ich auch nur eine Fiktion.
Was halten Sie denn von dem Urteil? Das fand ich irgendwie ein bisschen schräg. Also da ist dann also gegen ein Verbot gestimmt worden am Ende, aber für ein Verbotsverfahren. Welchen Sinn macht das denn?
Gar keinen. Also ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, dass es zwei Fraktionen gegeben hat in der Jury, die sich dann eben auf diesen Kompromiss geeinigt haben.
Okay. Also ein salomonisches Urteil sozusagen.
Ja.
Herr Martenstein, vielen Dank und viel Spaß beim täglichen Schreiben der Bildkolumne.
Ich danke Ihnen.
Es wird immer enger für Andrew. Heute die Daily Mail in London schreibt, what are police waiting for? Worauf wartet die Polizei noch? Es werden immer mehr Rufe laut, dass die Polizei gegen Andrew, den vormaligen Prinzen, ermitteln sollen. Hintergrund, er soll in seiner Zeit als britischer Sondergesandter für Handel und Investment sensible Informationen an Epstein weitergeleitet haben. Fragen wir nach bei unserer Global Reporterin Anne McElvoy. Anne, was hat es damit auf sich?
Ja, auf sich hat es, dass seitdem wir es mehr erfahren haben von den Epstein-Akten, wo dann wirklich konkrete Beweise drinnen stehen, dass Andrew diese sensiblen Infos weitergeleitet haben sollte, dann hat man dann schon ein Beweismaterial, man könnte dann schon gegen ihn ermitteln. Und die Frage, und die Daily Mail bezieht sich drauf und andere, und fragen, warum dauert das so lang? Es gibt vielleicht ein paar Gründe, die können wir gleich besprechen, aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass Andrew jetzt, ehemaliger Prinz Andrew jetzt, Mountbatten-Windsor, dass er wirklich in Gefahr steht, dass gegen ihn konkrete Ermittlungen eingeleitet werden.
Man hat sich ja sowieso gefragt, warum ist nicht schon längst gegen ihn ermittelt worden, bei all dem, was da zutage gefördert wird. Jetzt haben wir ja gerade wieder gehört, auch, dass er da heimlich Frauen in den Buckingham-Palast geschmuggelt haben soll.
Ja, aber das ist natürlich kein Verbrechen. Also wenn die Frauen nicht minderjährig sind, wenn die was freiwillig machen, und das ist natürlich alles sehr fragwürdig jetzt, wo wir immer mehr von Jeffrey Epstein und aus den Akten da mitbekommen. Aber wenn Andrew einfach, sagen wir mal, zu viele, was weiß ich, Freundinnen oder Partner, Sexpartner hat, ist es natürlich, ist es auch nicht angenehm, aber es ist an und für sich kein Verbrechen, ja. Und das ist, glaube ich, wenn man sagt, wie hat das so lange gedauert, dann die Frage ist erstens, dass es Beweismaterial fehlte, dass es überhaupt in diesem Bereich so gesetzlich gehört, wo es man das ein Verbrechen oder mögliches Verbrechen nennen könnte. Und das vielleicht jetzt mit dieser, sag mal, zweite Front gegen Andrew, dass er sein Amt missbraucht haben soll, da kann man vielleicht eher konkreter vorgehen gegen ihn. Und das ist, glaube ich, die Frage, die Mail und andere Medientitel jetzt stellen.
Hm. Es gibt ja überall immer mehr Schlagzeilen, Shame on you und so weiter. Du hast Andrew kennengelernt. Wie hat er auf dich gewirkt?
Ich habe ihn zweimal kennengelernt, Thomas. Das erste Mal war so in diesem Zusammenhang, der gerade wieder so aktuell ist. Und das war in Davos. Das war so 2 Jahre hintereinander, glaube ich sogar. Und da hat er diese Rolle als Gesandter für Handel und Investment da ausgeübt. Und da kann ich dir nur sagen, da waren die Räume immer brechend voll, wo er diese Partys gegeben hat. Die waren ja keine wilde Partys, überhaupt nicht, um das erstmal aus dem Weg zu räumen. Das waren so richtig so Cocktailempfänger, aber da kamen so viele auch Staatschefs von Handel, vor allem aus dem Nahen Osten. Das lag ihm, glaube ich, sehr nah am Herz und sagen ja auch finanziell, wie auch im Grunde, dass er auch da vielleicht mal so ein bisschen Spielraum für sich selber hatte und war nicht immer überall mit Paparazzi und so. Und da hat er immer so viele aus diesen Staaten dabei. Und weil da hat mir jemand gesagt, ja, alle anderen haben irgendwie einen Staatschef oder Präsident, Premier, Finanzminister, aber wir haben einen Royal. Und das hat die Leute ganz schön angelockt. Und das zweite Mal, das war in London, das war eher so in einem kleinen Kreis, das war eine Party für Hillary Clinton. Und da, glaube ich, hat sich ziemlich gelangweilt, weil er sich lang mit mir wirklich aufgehalten, und wir haben da über seine Rolle, über seine Familie ein bisschen gesprochen, weil wieso er kein Alkohol trinkt. Das hat auch seine Mutter gesagt, dass er Alkohol nicht gut verträgt, er wird da auch nicht trinken, aber das macht sowas etwas langweilig. Da, ich habe so ein bisschen die andere Seite von ihm gesehen, er war eigentlich, würde ich sagen, offen, nett, das war nicht sein Ruf, manchmal er sehr arrogant sein. Aber ich fand ihn, muss ich sagen, in diesem Kreis völlig okay. Aber das war nicht die Full Story, wie
wir jetzt wissen. Ja. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, wie geht er eigentlich mit diesem ganzen Druck um? Er ist rausgeschmissen worden bei den Royals. Ja. Er ist wirklich eine Persona non grata geworden. Gesundheitlich auch angeschlagen. Wie lange hält er das aus?
Er ist geistig, glaube ich, und sehr, wirklich psychisch auch sehr angeschlagen. Und das kann man verstehen nach dem großen Rauschmiss aus Windsor. Aber wenn man das, meine Verbindungen sind vielleicht da eher also mit diesen Kreisen um den König herum und um William. Und was Sie erzählen ist, es musste dann hart auf hart kommen, sonst zögert es sich ja nur hin. Und wir hätten ja immer mehr also die Frage gestellt, warum ist er noch in Windsor? Stell dir vor, Thomas, er wäre jetzt in dieser Situation, Krisensituation, er wäre noch in Windsor, ein Katzensprung vom König entfernt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, aber das ist natürlich für Andrew sehr schwierig und ich glaube auch in der Familie kracht ziemlich auch. Die 2 Töchter, die immer sehr, sehr an ihn hingen, sie waren immer sehr loyal und haben immer sozusagen für ihn gesprochen. Ich glaube, sie sind ja auch ziemlich schockiert darüber, was rausgekommen ist und dass ihre Mutter Sarah, die ehemalige Herzogin, die ist ja auch mit verwickelt in diesen Geschichten, diese finanziellen Streitereien da mit Epstein. Das heißt, es ist in der Familie in der Krise. Und das muss man ja auch beachten, dass das irgendwie auch so, das muss ja alles so legal muss passieren und gesetzlich und polizeilich, wie es kommt. Aber das muss man auch mit in Kauf nehmen, dass er auch sehr leidet und auch seine Gesundheit sehr angeschlagen ist.
Also, es wird immer enger für Andrew. Information von Anne McElvoy. Danke, Anne. Es gibt wieder neue Vorstöße zur Reform der Rente. Jan Schäfer, Bild-Politikchef. Zum einen Bärbel Baas, die Expertenkommission, vorgeschlagen, Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen. Und zum anderen aus der JU ein Vorschlag, 50 Milliarden Euro einzusparen bei der Rente. Fangen wir damit mal an. Wie soll das funktionieren?
Genau, das, wir wissen, es gibt einen Parteitag der CDU, am kommenden Freitag geht's los, wird über viele, viele Themen gehen, aber es wird eben auch um das Thema Rente oder Alterssicherungssysteme gehen. Und da gibt es ein großes Paket, was die Junge Union einbringen will, die will insgesamt ja, rund 50 Milliarden, vielleicht sogar ein bisschen mehr, an jährlichen Ausgaben bei der Rente sparen. Über verschiedene Modelle, unter anderem soll die Rente mit 63 weg, das könnte insgesamt rund 13 Milliarden pro Jahr sparen. Und dann soll die Rente künftig nicht mehr entsprechend der Löhne steigen, sondern eher wie die allgemeine Preisentwicklung sich entwickelt, also an die Inflation gekoppelt werden. Und da heißt es von Seiten des Internationalen Währungsfonds, man könnte ungefähr 45 Milliarden Euro jährlich damit einsparen.
Das wäre ja riesig.
Genau, das ist relativ viel. Klar, dann würden die Renten natürlich mutmaßlich auch ein bisschen weniger stark steigen. Warum aus junger Union-Sicht soll das alles passieren? Weil wir natürlich sehen, dass die Rente, so wie sie jetzt aufgesetzt ist, immer teurer wird. Es gibt immer mehr Rentner, immer weniger Arbeitnehmer. So. Und in diesem Ungleichgewicht muss es natürlich irgendwie einen Ausgleichsmechanismus geben. Sonst werden die Kosten für die Arbeitnehmer, die ja die Rente bezahlen, explodieren. Das tun sie ohnehin jetzt schon in den nächsten Jahren, aber das wird immer noch schlimmer werden. Und da will die Junge Union einen Riegel vorschieben. Aber
was könnte das für Rentner konkret bedeuten? Du hast gesagt, steigt weniger an.
Also genau, das würde das bedeuten, dass die Renten dann künftig, wenn dieser Vorschlag
also
durchgeht
weniger Rente.
Und Nein, Renten steigen weniger. Heißt ja nicht, dass es weniger Rente gibt, sondern Renten steigen nur langsamer. Mhm. Wenn Löhne langsamer steigen, heißt es ja auch nicht weniger Lohn, sondern heißt nur, die Löhne steigen nicht mehr ganz so schnell. Mhm. Und so wäre das bei der Rente eben auch.
Das kommt ja aus der Jungen Union erneut. Wir erinnern uns schon Ende vergangenen Jahres, die Rentenrebellen aus der Jungen Union sind ja jetzt wirklich. Braucht es die Jugend sozusagen, den Politiknachwuchs, um da Bewegung reinzubekommen?
Es ist eine schwierige Gemengelage. Beide großen Parteien, Union und SPD, schauen sehr stark auf die Rentner. Die Rentner haben eine sehr starke Lobby, weil sie eine große Wählerschaft sind. Ich glaube, jeder zweite Wähler ist schon 55 und älter. Das bedeutet, wenn man diese Wähler nicht vergraulen will, dann muss man natürlich aus Politikersicht etwas für diese Wählerschaft tun. So, die jungen Leute in der Jungen Union und viele junge Arbeitnehmer sehen das natürlich völlig anders, denn die sind Leidtragende einer Politik, die die Rentner, ich sage es jetzt mal flapsig, bevorzugt. Weil am Ende die jungen Leute mit ihren Rentenbeiträgen und ihren Steuern, die sie zahlen, dieses Rentensystem finanzieren. Und wenn es immer mehr Rentner gibt, aber immer weniger Arbeitnehmer, dann ist klar, was passiert, ist reine Mathematik, ganz einfach. Immer weniger müssen für immer mehr zahlen und die werden immer einen immer höheren Betrag ihres Lohnes aufwenden müssen für die Rente und können also immer weniger selbst konsumieren.
Bisher gab es ja immer mal Rentenzoff zwischen, um es zuzuspitzen, zwischen Union und SPD. Jetzt kommt aus dem von Bärbel Baas aus der eingesetzten Rentenkommission der Vorschlag, eben Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen. Kommt man da womöglich auf einen gemeinsamen Nenner inzwischen?
Zumindest ist es so, dass wir hören, man will jetzt über die Rente mit 70 auch sprechen. Ob es am Ende so kommt, ob sich die Kommission, die aus 13 Mitgliedern besteht, am Ende auf eine Rente mit 70 einigt und das dann auch als Konzept vorstellt, das ist eine andere Frage. Aber erstmal ist das Thema in der nächsten Sitzung am 23. Februar eins, was auf dem Tisch liegt. Und vielleicht kommt am Ende auch raus, es soll eine Rente mit 69 geben oder wie auch immer geartet. Aber man wird jetzt über dieses Thema sprechen. Da laufen einige Vorgespräche auch schon. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt. Klar. Ob am Ende das dann, was die Rentenkommission vorschlägt, auch überhaupt umgesetzt wird, steht sowieso noch auf dem zweiten Blatt. Denn diese Rentenkommission soll am 30.06. ihre Ergebnisse vorlegen. Und dann müssen natürlich Union und SPD auch wieder darüber beraten. Und wir wissen, dass sich die SPD beim Thema Rente, wenn es um Reformen geht, extrem schwer tut.
Diese Kommission ist ja paritätisch besetzt. So SPD auf der einen Seite, Union auf der anderen. So ziemlich pari pari. Und wir hören, dass da ziemlich geräuschlos gearbeitet wird.
Bis jetzt ist es zumindest so. Aber die Kommission hat sich auch noch nicht so häufig getroffen. Genau, sie ist frisch eingesetzt worden, noch vor Silvester, hat jetzt im Januar erstmals auch getagt. Die nächste Sitzung steht an. Genau, jetzt wird man gucken. Also das Thema Rente mit 70 ist schon wahrscheinlich der dickste Brocken, um den es jetzt erstmal geht. Und dann müssen wir abwarten. Du hast gesagt, genau, fast pari pari ist die besetzt, die Kommission. Ob es dann wirklich weiterhin friedlich zugeht oder ob es dann nicht möglicherweise auch gerade von SPD-Seite dann deutlich, also SPD-Seite in der Kommission deutlich mehr Widerstand gibt.
Also die JU sagt, keine Rente mehr mit 63. Die Expertenkommission spricht schon über 70. Das heißt, können wir sagen, die Rente mit 63 ist tot?
Nein, können wir natürlich nicht sagen, weil es die Rente mit 63 gibt. Und es gibt in der Bundesregierung bisher auch wenig Bestrebungen, ist mein Eindruck zumindest, diese Rente mit 63 abzuschaffen. So, selbst wenn dieser Antrag der Jungen Union durchgehen würde auf dem Parteitag der CDU, müsste die CDU dieses Bestreben, die Rente mit 63 aufzugeben, ja mit dem Koalitionspartner SPD besprechen. Und wir wissen, bei der SPD gibt es ein großes Beharrungsvermögen, was die Rente mit 63 angeht. Also wenn ich tippen sollte, würde ich sagen, nein, die Rente mit 63 kippt erstmal nicht.
Danke, Jan.
Gerne.
Nur eine Partei verliert in der aktuellen Sonntagsfrage von Insa für Bild. Und dafür gibt es durchaus Gründe. Gehen wir die mal durch mit Bild-Chefreporter Hans-Jörg Fehlewald. Hans-Jörg, fahren wir erstmal ab und schauen uns die aktuelle Sonntagsfrage an. Wenn also an diesem Sonntag gewählt werden würde, dann würde nur die AfD verlieren. Minus eins. Alle anderen bleiben gleich.
Seltsam tatsächlich momentan. Also meine einzige Erklärung dafür ist, dass die AfD zwar gerade Schlagzeilen macht, nämlich mit ihren seltsamen Filz, und zwar nicht nur im Bund, sondern in den Ländern vor allem. Und bei allen anderen habe ich den Eindruck, dass die Menschen jetzt immer abwarten, was tut sich denn da bei Schwarz-Rot in der Regierung. Die machen viele Pläne, versuchen es gerade umzusetzen, und vielleicht ist sowas wie ein Geduldsfaden gerade noch relativ stabil. Schauen wir mal, was daraus wird.
Ganz genau. Also einiges ja im Moment in Bewegung, auch was Reformen angeht, gerade Rentenreform, haben wir auch drüber gesprochen. Wir schauen mal bei der AfD, was könnten die Gründe sein? Hier, das schließen wir mal wieder und gehen da drauf. So stark schaden die Filz-Vorwürfe der AfD. Auch da hat Insa für uns eine Exklusivumfrage gemacht. Und da sehen wir, dass eine klare Mehrheit den AfD-Filz, den sogenannten, verurteilt.
Wobei das natürlich klar ist. Wenn ich von Filz höre, Filz bei Parteien, das finde ich widerlich. Die da oben, die gehen nur mit unserem Steuergeld um. Ja. Und wenn die damit Unfug treiben, dann sind die Leute stinksauer.
Also es geht wirklich darum, dass eben Angehörige von Familien bei anderen AfD-Abgeordneten als Mitarbeiter eingestellt. Das Ganze wird vom Steuergeld bezahlt.
Und da geht es wirklich um Kohle. Da geht es um nicht nur 20.000, sondern bis zu 90.000 Jahreseinkommen, die da zu verteilen sind. Und da sind Väter, Schwager, Schwägerin oder die eigene Ehefrau, halt jeweils bei einem Kollegen, entweder im Bundestag oder im selben Landtag, vertreten und kriegen dort ihr Geld vom Steuerzahler.
57% der Allgemeinheit sagt, das ist nicht in Ordnung. Die meisten AfD-Wähler sehen kein Problem darin. 65%. Also die Frage ist wirklich, wie sehr wird das schaden?
Ja gut, dass die AfD-Wähler selbst abblocken. Versteht man, glaube ich.
So, nur eine Minderheit hält die AfD für korrekter als andere Parteien. Ich meine, die AfD ist ja damit angetreten gegen die da oben, du hast es schon gesagt. Und wir machen das alles besser. 37% sagen, nee, die AfD wird das genauso machen, verhält sich genauso korrekt oder inkorrekt.
Wobei man da, glaube ich, mal auf die Menge auch der Schlagzeilen gucken muss. Das ist relativ neu noch. Es ist immer mal wieder von AfD-Filz die Rede, aber momentan häuft es sich derart. Dazu kommen noch Verfahren gegen AfD-Politiker wegen Äußerungen in Richtung rechtsradikal oder auch Veruntreuung von Geldern. Könnte sich noch ändern, sollten diese Nachrichten anhalten.
Die AfD-Wähler sehen es anders. Logischerweise. Die AfD, die Affäre dürfte die AfD-Wähler kosten. Da sagen auch nur 41% sagen ja. Ist auch erstaunlich. Ne?
Das ist der Klassiker. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert von der AfD. Ich glaube, von den Personen bei der AfD erwarten die Menschen eigentlich relativ wenig. Es ist die Grundhaltung der AfD. Wir machen alles anders als die Parteien, die bisher gewählt wurden. Und da setzen die Leute ihre Hoffnung rein. Einzelne Personen spielen da weniger eine Rolle, vielleicht mal von Frau Weidel abgesehen, die natürlich immer ein sehr sauberes Image nach außen vertritt.
Ja, also obwohl es ja immer wieder Vorwürfe gab, obwohl die Partei als teilweise rechtsextremistisch eingestuft wird, sagen 43%, naja, wird nicht schaden. Bei den AfD-Wählern sagen 82%, ist uns doch egal. Ja. So, aber 41% sehen die AfD schon als beschädigt an. Muss man auf der anderen Seite auch wieder sagen.
Muss man aber auch wieder sagen, Totgesagte leben länger. Ja. Auch das kann sich im Laufe der Zeit immer noch mal ändern. Das hängt von den Patzern der jetzt Regierenden und den der etablierten Parteien, wie die AfD sagen würde, ab. Aber natürlich auch von der Performance der AfD-Politiker.
Ja, und da sehen wir eben das Ergebnis da noch mal in der Sonntagsfrage. Also -1% für die AfD, alles andere bleibt mehr oder weniger gleich. Also wir stellen eigentlich fest, am Ende kann die AfD sich eigentlich nur selbst schaden.
Die können sich selbst nur kaputt machen oder sie profitieren halt weiterhin, wie jetzt auch von den Patzern der anderen. Das ist eigentlich ihr größtes Volumen, mit dem sie arbeiten können. Sie selbst haben, glaube ich, keinen Ruf, den man wirklich noch viel schlechter machen kann. Aber auch das bleibt abzuwarten, was dann noch alles zusammenkommt.
Und vielen ist es einfach egal. Ja. Hans-Jörg Fehlewald, danke.
Wie man ein reiches Land arm regiert, das ist heute unsere topgeklickte Geschichte auf bild.de. Und sie stammt von unserer Bild-Kolumnistin Julia Ruß. Und sie ist auch heute bei uns. Julia, du sagst, dass die Politik oft davon ausgehe, dass es unbeschränkt Geld gibt.
Ja, also viele Politiker glauben offenbar, dass das Geld auf den Bäumen wächst und dass es vom Himmel fällt, obwohl das ja eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also es muss erst erwirtschaftet werden. Der Wohlstand entsteht nur durch Unternehmen und durch Menschen, die arbeiten. Und das, was wir gerade sehen, ist eine große Umverteilung, dass immer nur darauf geschaut wird, wie könnte man den Reichen noch mehr wegnehmen, um es den Armen zu geben. Aber letztlich wird ja der Kuchen dadurch nicht größer. Also man verteilt um, aber die Wirtschaft wächst ja nicht im Allgemeinen und man wird nicht reicher als Land dadurch.
Das heißt, du sagst auch, der Sozialstaat müsste an der Stelle entschlackt werden. Wieso?
Ja, weil wir die letzten Jahre sehr, sehr viel Geld rausgeblasen haben für Asylmigration, für die Energiewende oder für den Klimawandel, um den zu bekämpfen. Und wir Milliarden Schulden mittlerweile aufgetürmt haben, aber das Geld immer noch nicht reicht. Also sieht man ja jetzt gerade an der SPD, die hat sich wieder eine neue Abgabe überlegt, die Gesundheitsabgabe. Und da sieht man, dass eigentlich den Politikern ist es nie genug. Sie wollen immer mehr Steuergeld haben, aber sie sehen nicht ein, dass sie erstmal richtig ihr eigenes Geld managen müssen, das Geld, was sie zur Verfügung haben. Und dadurch, dass wir uns gerade im wirtschaftlichen Abschwung befinden, haben wir einfach nicht so viel Geld. Und dann wäre es sinnvoller, in meinen Augen, die Abgaben und die Steuern deutlich zu senken, damit die Leute und die Unternehmen wieder Bock haben, was zu erwirtschaften und nicht mehr so viele Fesseln haben.
Ich habe schon einmal gesagt gehabt, dass unsere Bild-User sozusagen sehr viel Lust hatten heute auf deine Geschichte. Auch auf Social Media hast du schon tausende Reaktionen bekommen. Du hast es bei X gepostet, du hast es bei LinkedIn geteilt und auch auf Facebook. Vielleicht kannst du mal ein paar Reaktionen, die du bekommen hast, uns vorlesen.
Mhm. Rege Diskussion diesmal. Patrick Korn schreibt zum Beispiel auf LinkedIn, wenn die Umverteiler der Nation selbst nicht wissen, wie groß der Topf ist, aus dem sie sich bedienen, dann wissen wir nun immerhin, dass es denen vollkommen egal ist, an welchem Topf sie sich überhaupt bedienen. Der Druck kann noch so groß sein, Hauptsache irgendjemand füllt ihn gefälligst. Die anderen Kommentare gingen auch in eine ähnliche Richtung, also sehr viel Zustimmung auf alle Fälle. Verena Braun auf Facebook schreibt zum Beispiel, über so viel Ahnungslosigkeit von unseren Politikern, die uns regieren wollen und wie sie trotz allem unser Geld in alle Himmelsrichtungen verteilen, kann einem nur der Angstschweiß auf die Stirn treiben. Man will eigentlich diese Katastrophe aus dem Kopf kriegen, aber es gelingt einem nicht. Und dann schreibt zum Beispiel noch Dirk Reuter, aber wenn das Geld ausgeht, haben wir doch noch immer das Sondervermögen, ironisch gemeint. Dass es sich hierbei um Schulden handelt, deren Begleichung ebenfalls erst einmal wieder erwirtschaftet werden muss, scheint der Regierung derzeit völlig gleichgültig zu sein. Also stimme ich allem auch zu.
Also mehrheitlich Zustimmung, obwohl du viele Zuschriften hast, zeigt sich doch, es gibt eher eine Richtung sozusagen und viele haben das so gesehen,
ja,
wie du.
Was natürlich in meiner, muss man sagen, Community jetzt kein Wunder ist, aber ich glaube, dass das tatsächlich einen Nerv getroffen hat diesmal.
Dann schauen wir mal, ob noch weitere User von Bild dir schreiben wollen. Wenn sie das tun wollen, können sie das machen unter meine-meinung@bild.de und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Gerne.